Eine unmoralische Geschichte. Eine Predigt über Lukas 16, 1 bis 9. Das Gleichnis vom schlauen Verwalter. Ich lese nach der Guten Nachricht Bibel. Jesus wandte sich seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen, und erzählte ihnen folgende Geschichte. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. »Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein.« Da sagte sich der Mann, »Was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeiten bin ich zu schwach und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mir Freunde verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich hier entlassen werde.« So rief er nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, »Wie viel schuldest du meinem Herrn?« 100 Fässer Olivenöl«, war die Antwort. »Hier ist dein Schuldschein«, sagte der Verwalter, »setz dich hin und schreib 50.« Einen anderen fragte er, »Wie steht es bei dir? Wie viel Schulden hast du?« 100 Sack Weizen«, war die Antwort. »Hier ist dein Schuldschein, schreib 80.« Jesus der Herr lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. Denn in der Tat, die Menschen dieser Welt sind, wenn es ums Überleben geht, viel klüger als die Menschen des Lichts. »Ich sage euch«, forderte Jesus seine Jünger auf, »nützt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen.« Ja, das ist eine unmoralische Geschichte. Da betrügt ein Verwalter seinen Herrn, und als der ihm auf die Schliche kommt, setzt er noch eins drauf, fälscht die Schuldverschreibungen der kleinen Bauern, um sich bei ihnen lieb Kind zu machen. Denn im Fall seines Rauswurfs will er nicht hart arbeiten müssen, sondern bei den Bauern, die nun in seiner Schuld stehen, Unterschlupf finden. Ja, ist denn das überhaupt möglich, dass Jesus eine solche Geschichte erfindet und uns diesen zwiespältigen Charakter als Vorbild hinstellt? Sollen wir uns in ähnlicher Weise durchs Leben schlängeln, immer auf der Suche nach unserem Vorteil, immer auf der Suche nach dem Weg des geringsten Widerstands? Nein, in dieser Form ist die Geschichte von Jesus definitiv nicht als Vorbild gedacht. Einige Ausleger überlegen laut, ob diese Geschichte auf einen aktuellen Vorfall zurückgeht und als Schlagzeile in aller Munde war. Schlitzohr zieht alle Register und seinen Hals aus der Schlinge. Dann hätte Jesus diesen Vorfall mitbekommen und hätte ihn, zur Überraschung seiner Zeitgenossen, etwas Positives abgewinnen können. Das wiederum würde gut zu Jesus passen. Er tickt nicht so, wie es sich die Leute von einem religiösen Menschen erwarten. Standesgemäß für einen frommen Gerechten wäre es, dass er sich empört über diesen Betrug zeigt und Feuer und Asche auf den Täter herabpredigt, verbunden mit der eindringlichen Warnung, ja nicht einen solchen Weg der Ungerechtigkeit zu beschreiten. Jesus sorgt immer wieder für Überraschungen. Das macht seine Faszination aus, gerade für nicht-religiöse Zeitgenossen. Jesus gewinnt der Sache etwas Pfiffiges ab, das in einer bestimmten Weise vorbildlich ist. Aber nicht der Betrug ist vorbildlich, nicht die Veruntreuung, nicht die Tatsache, dass sich der hohe Herr zu gut ist für niedrige Arbeiten, sondern, ja was, was ist denn dann vorbildlich? Vorbildlich ist, der Mann kapiert sofort, wie viel es geschlagen hat, reagiert schnell und wusste sich zu helfen. Das ist vielleicht die Spur, der wir folgen müssen. schauen wir uns die Sache einmal näher an. Wie war denn der soziale Hintergrund der Geschichte? Etwa 80% des guten Ackerbodens in Galiläa und in Judäa lagen in der Hand ganz weniger Reicher. Die Situation war in einem langen Prozess über mehrere Jahrhunderte und einer Abfolge politischer Wendungen so entstanden. Als das biblische Modell einmal verlassen war, dass jeder Israelit ein von Gott zugelostes Stück Land hatte, das ihm nicht genommen werden durfte, gab es kein Halten mehr. Die Kleinbauern, deren Land die Reichen begehrten, um den eigenen Besitz zu arrondieren, steuerte man in die Überschuldung. Aus Dokumenten wissen wir, dass man bis zu 50% Zinsen auf Kredite oder ausstehende Ernteabgaben verrechnete. Am Ende des Prozesses stand, dass die kleinen Bauern ihr Land verkaufen mussten und sich künftig als Lohnarbeiter oder Schuldsklaven verdingen mussten, auf dem Land, das früher ihnen gehört hatte. Ein gallbitteres Los. Die reichen Herren, seines jüdische Fürsten, später Griechen oder Römer, gaben die Ländereien in die Hand von Verwaltern. Die eigentlichen Herren waren weit weg, in Rom oder in Caesarea, und somit hatten die Verwalter freie Hand, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit herauszuschinden für ihren Herrn und für sich und ihresgleichen. Ihr Handeln war durch das Recht des Stärkeren gedeckt. Das alles wussten die Menschen zur Zeit Jesu aus eigener, leidvoller Erfahrung. Mit diesen zeitgeschichtlichen Hintergrundinformationen können wir uns ein recht gutes Bild von den Ereignissen machen, die in der Geschichte als bekannt vorausgesetzt werden. Phase 1. Der Verwalter verwendet den Besitz des Eigentümers, also fremdes Eigentum, um egomanisch und rücksichtslos für sich zu wirtschaften. Phase 2. Dabei überschreitet er eine unsichtbare Linie. Er bedient sich selbst zu viel und den abwesenden Eigentümer zu wenig. Verwalter durften so ziemlich alles, nur nicht den Eigentümer zu wenig bedienen, ihn schädigen oder hintergehen. Jetzt braut sich ein Gewitter über seinem Haupt zusammen. Die ganze Sache wird dem Eigentümer hinterbracht. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, der ihn betrog. Als sein Herr davon erfuhr, ließ er ihn rufen und stellte ihn zur Rede. »Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein.« Phase 3. Der Verwalter zeigt eine geistesgegenwärtige Reaktion. Er analysiert seine Lage, er kapiert blitzschnell, wie es um ihn steht, und er nutzt die verbleibende Zeit und den noch verbleibenden Handlungsspielraum, um seinen Kopf zu retten. Da sagte sich der Mann, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Stelle wegnimmt? Für schwere Arbeiten bin ich zu schwach und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde. Ich muss mir Freunde verschaffen, die mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich hier entlassen werde. Und wir kennen die Fortsetzung. Er ruft einen nach dem anderen zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten, und fragte sie, wie viel schuldest du? Und zu jedem sagt er, setz dich hin und verändere den Schuldschein. Er schädigt erneut seinen Herrn, diesmal aber so, dass es nicht nur ihm, sondern vielen der geknechteten Kleinbauern auf seinem Land besser geht. Noch zählt seine Unterschrift. Noch kann er Schuldscheine verändern und gegenzeichnen. Und nun kommt's. Jesus, der Herr, lobte den betrügerischen Verwalter wegen seines klugen Vorgehens. Denn in der Tat, die Menschen dieser Welt sind, wenn's ums Überleben geht, viel klüger als die Menschen des Lichts. Der Verwalter hat vorher betrogen und nachher betrogen. Nur mit völlig anderen Auswirkungen und mit anderen Nutznießern. Wir haben eine Runde durch die Gleichnisgeschichte gedreht und stehen wieder am Anfang, nämlich bei der Frage, worin ist dieser fragwürdige Charakter vorbildlich? Packen wir den Stier bei den Hörnern. Ich glaube, dass der fragwürdige Charakter in zweierlei Hinsicht ein Vorbild für uns sein kann. Erstens, der Mann kapiert sofort, wie viel es geschlagen hat, reagiert schnell, wusste sich zu helfen. Was immer sich bei dem Mann verändert, er tut es nicht als Ausdruck von moralischer Aufrüstung. Der egoistische Genuss- und Machtmensch hat sich nicht zu einem selbstvergessenen, sanften Philanthropen gemausert. Jesus bringt es ganz nüchtern auf den Punkt, er handelt durchaus selbstbezogen. Er hat kapiert, wie es um ihn steht und das einzige Richtige gemacht. Jesus erlebt es, dass religiöse Menschen um ihn herum nicht kapieren, wie viel es geschlagen hat. Sie gehen gedankenlos an dem Angebot Jesu vorbei, Gottes Geschenk der Gnade. Für die Frommen bleibt es eine Ehrensache, dass sie das selbst aus eigener Kraft und Gerechtigkeit schaffen würden. Die Sünder und die Gottlosen, die Religionsversager und Verweigerer, die kapieren es. Die Menschen dieser Welt sind, wenn es ums Überleben geht, viel klüger als die Menschen des Lichts, sagt Jesus. Ist das auch heute noch eine Gefahr, dass Menschen, die christlich erzogen und gemeindlich sozialisiert wurden, lahm und zögerlich auf die Gnade Gottes antworten? Sie wissen alles, haben alles schon so oft gehört, aber es fehlt der Pep. Wie das Schlitzohr in der Geschichte sofort kapiert, was er tun muss, um seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, darin ist er uns Vorbild. Eine zweite Sache, die auf die erste aufbaut, nennt Jesus im zweiten Nachsatz als Vorbild. Ich sage euch, forderte Jesus seine Jünger auf, nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen. Beim Umgang mit dem Vermögen seines Herrn kommt es zu einem Umbruch. Hat der Verwalter vorher alle Möglichkeiten ausgereizt, bis in die Grauzonen hinein, um für sich selbst Geld zu scheffeln? Nutzt er danach alle Möglichkeiten, bis in die Grauzonen hinein, damit es den anderen gut geht, weil er weiß, dass es dann auch ihm gut geht? Das gemeinsame Wohl fällt auch auf ihn zurück. Und das ist eine Struktur der Gottesherrschaft. Gemeinsam, einander, füreinander. Dann geht es dir und mir dauerhaft und nachhaltig gut. Alle können in dem Wohlstand wohnen. Die elenden Bauern können wieder wohnen, leben und genießen. Und der Verwalter kann bei ihnen wohnen. Er hat bei ihnen Unterschlupf gefunden. Der Reichtum hat zuerst Leben zerstört und Menschen gegeneinander aufgebracht. Nun hat der Verwalter das geliehene Geld so eingesetzt, dass Beziehungen geschaffen wurden, dass Menschen beieinander wohnen können. Das ist eine Struktur der Gottesherrschaft und die wird in dem Gleichnis sichtbar. Das ist die zweite Sache, an der wir uns Vorbild nehmen sollen. Nutzt das leidige Geld dazu, durch Wohltaten Freunde zu gewinnen. Wenn es mit euch und eurem Geld zu Ende geht, werden sie euch in der neuen Welt Gottes in ihre Wohnungen aufnehmen. Der Ausdruck das leidige Geld heißt eigentlich, so wie Luther übersetzt, der ungerechte Mammon. Warum ist der Mammon ungerecht, trügerisch, gottlos? Der Mammon ist ungerecht, weil er in der Hand von uns sündigen Menschen dazu tendiert, dass wir ihn zum Schaden anderer gebrauchen. Der Mammon ist ungerecht, weil er in der Hand von uns sündigen Menschen dazu tendiert, das Vertrauen auf Gott zu ersetzen durch das Vertrauen auf die Ersparnisse, die Aktien, die Versicherungen, die Söldner, die man bezahlen kann, das Wachpersonal, die Rohstoffe und Nahrungsmittel, mit denen man spekulieren kann. In der Geschichte, die Jesus hier erzählt, macht er eine andere, gottgefällige Art sichtbar, mit dem eigenen Geld, der eigenen Macht, den beruflichen Machtbefugnissen so umzugehen, dass es zum Guten vieler kleiner Leute gereicht. Und das fällt letztlich auf uns zurück. Wir selbst können wohnen, beieinander, nicht hinter hohen bewachten Mauern um unsere teuren Villen mit Überwachungskameras und teuren Sicherheitssystemen samt Panikraum. So sehen wir zum Schluss, dass dieser betrügerische Verwalter tatsächlich ein Vorbild ist. Er kapiert, wie viel es geschlagen hat und packt seine Chance beim Schopf. Unsere Chance ist Jesus Christus und sein Geschenk der Gnade Gottes, die uns in dieser Zeit und in Ewigkeit trägt und heil macht. Und der Verwalter ändert seine Lebensstrategie und setzt nun seine gesamte Handlungsmöglichkeiten dafür, dass es nicht nur ihm allein, sondern vielen gut geht. Und Menschen, die zuvor entfremdete Gegner waren, zu Mitmenschen werden, die beieinander wohnen. Schon überraschend, wie so ein unmoralisches Schlitzohr uns zum Vorbild sein kann.